2, 3, los geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Mein Name ist Lars Wartetzki. Zugeschaltet auf der anderen Seite der Leitung Professor Dr. Martin Siedmeier aus Potsdam. Wie geht's?
Gut, Lars, ich habe deine Anmoderation richtig vermisst und freue mich, wieder planvoll und neurotisch mit dir heute aufzuzeichnen. Draußen ist leider richtig herbstliches Wetter bei uns hier im Nordosten der Republik.
Osten.
Das also, Interkontinental.
Wir sind Brandenburg. Also wir können ja mal eine Umfrage machen, ob jetzt Brandenburg. Also ich glaube, zumindest aus, okay, wollen wir das nicht vertiefen, aber aus Sicht des Rheinlandes ist das der Osten. Ja. Der Nordosten. Okay. Da ist es schlechtes Wetter. Im Norden ist es ja noch schlechteres Wetter. Da war ja leider Sturmflut und sowas, ne?
Ja, und wir reden heute über Stimmung. Meine Stimmung ist trotzdem gut. Ich hoffe, deine auch.
Ja, es ist gut. Mhm. Ja. Ja, wir wollten anfangen. Ganz kurz wollte ich erwähnen, Rückblick auf die letzte Folge. Da hatten wir so nebenbei ein bisschen was zu Zeckenstichen erzählt. Und ich hatte auch T.C. Boyle erwähnt, das Buch Blue Skies oder Blue Skies. Und dann auch mal ganz kurz über die Podcast-Kollegen, den wir bei uns ja mal zu Gast hatten, Lars Weißbrot. Und mit dem habe ich nachher nochmal kommuniziert, die das ja in ihrem Zeit-Podcast aufgegriffen hatten, das Buch. Und ich muss sagen, wir haben was nicht hundertprozentig exakt dargestellt. Und ich habe suggeriert, dass dieses Buch, was mit Zecken, dass einer der Protagonisten ein Zeckenproblem bekommt. Das ist nicht ganz richtig. Der kriegt ja einen Abszess oder eine Phlegmone. Auf jeden Fall muss ihm der Arm amputiert werden und seine Freundin ist Zeckenforscherin und daraus habe ich jetzt geschlussfolgert, dass er sich irgendwas infiziert hat von einem Zeckenstich und das suggeriert irgendwie, dass Borrelien an sowas schuld sein können. Das habe ich nicht so expresses Verbis gesagt. Das ist auch im Buch nicht so geschrieben. Und es wurde diskutiert, ob T.C. Boyle da den Zecken und den Borrelien Unrecht tut und da irgendwelche Suggestionen reinmacht, dass das mit Klimaerwärmung zu tun hat, dass Borrelien mehr Infektionen oder eitrige Abszesse am Arm machen. Also der direkte Zusammenhang, den habe ich da nicht herstellen wollen mit den Borrelien, sondern möglicherweise ist bei diesem Buch, wer es gehört oder gelesen hat, die Ursache der Arminfektion möglicherweise ein Zeckenstich, der sich dann aber mit anderen Bakterien wahrscheinlich super infiziert hat oder man daran kratzt, man hat einen Stich, dann können ja auch andere Hautbakterien eindringen und zu schweren Schädigungen führen. Ich wollte das nicht alles den Armen Borrelien anhängen, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ja. Man muss auch mal Bezug nehmen zu Alter. Es gibt ja Podcaster in der Republik, die deutlich berühmter sind als wir, die über das stolpern, was sie so vor sich hin reden. Und wir haben die feste Planung, dass wir uns nur zu Dingen äußern, von denen wir auch wenigstens halbwegs Ahnung haben, nämlich zu medizinischen, neurologischen Sachverhalten und hoffen, das auch hier so rüberzubringen, oder?
Das machen wir, deswegen kommentieren wir diese Dinge. Ja. Und soll ich dir meinen Fall des Monats schildern?
Leg los.
Ich habe was gar nicht so Spektakuläres, aber ich finde eine Erkrankung, die relevant ist, weil sie gar nicht so selten ist und durchaus auch Jüngere, so ab 50, betrifft. Und das ist die sogenannte Arteriitis temporalis. Und da hatten wir gerade eine 70-jährige Patientin, die unter einseitigen Kopfschmerzen litt und so ein bisschen grippale Symptome hatte, die fühlte sich nicht gut, so ein bisschen subfebrile Temperaturen, also ein bisschen Fieber und hatte auch so einen leichten Kauschmerz. Und bei ihr konnte man tatsächlich dann feststellen, dass oben an der Stirn eine Arterie verdickt war und schmerzhaft war und letztendlich entzündet. Und das ist eine Erkrankung, die wir gut kennen, die wir auch häufig mal in der Notaufnahme sehen und die man ja sehr effektiv behandeln kann, zunächst mit Cortison in der Regel und ein Risiko birgt, nämlich wenn man es nicht rechtzeitig entdeckt und nicht rechtzeitig therapiert, kann es auch dazu kommen, dass sich diese Entzündung an dem Gefäß ausbreitet und dann insbesondere die Versorgung für das Auge mit beeinflusst und dass dann Patienten darunter erblinden können. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, bei dieser Erkrankung schnell zu reagieren und dann auch eine längerfristige Behandlung zu machen.
Ja, die langfristige Behandlung, kannst du die nochmal darstellen? Also ich fasse mal kurz zusammen für Nicht-Neurologen. Schlagader außen am Kopf, an der Stirn, entzündet sich, autoimmunbedingt, kann aber auch Gefäße betreffen, die das Auge mit befallen, kann daran erblinden, aber hat primär erstmal einen entzündlichen Schmerz an der Schläfe.
Genau.
Und die Dauerbehandlung?
In der Regel machen wir dann hochdosiert Cortison, dann Dauerbehandlung immunsuppressiv, also dass man versucht, diesen Entzündungsmechanismus zu dämpfen im Körper, häufig auch mit Cortison. Ne?
Durch ein langsames, ganz, ganz langsames Ausschleichen. Ja, genau.
Langsames Ausschleichen. Und es gibt ein neues Präparat, das ja auch gerade in die Neurologie Einzug erhält und insbesondere von den Rheumatologen angewandt wird, das Tacilizumab. Das ist ein neuer Antikörper gegen Interleukin 6, hemmt es, also ein entzündungsvermittelnder vermittelnder Botenstoff sozusagen, der dadurch geblockt wird. Und da entwickelt sich die Neurologie auch weiter und deswegen fand ich diesen Fall ganz interessant und ich glaube, dass man eben Kopfschmerzen in Teilen eben auch sehr ernst nehmen muss und dass es eben auch schwerwiegende Formen gibt und die man dann entsprechend behandeln und diagnostizieren sollte in der Neurologie.
Ist ja letztendlich auch ein rheumatisches Krankheitsbild, was sich jetzt nur am Kopf abspielt, ne? Und aber auch noch andere Manifestationen hat. Insofern ist da der Link zur Rheumatologie auch.
Absolut. Obwohl, und ist ja im Ende häufig auch eine interdisziplinäre Behandlung, dass sich da die beiden Fachbereiche miteinander verlinken und dann auch die Langzeitversorgung der Patienten sicherstellen.
Ja, ich habe keinen Fall des Monats diesmal. Oh. Wir haben aber sehr viele Themen heute und wollen jetzt hier nicht, deswegen halte ich mich da zurück und übergebe direkt zu deinem Paper des Monats. Ich habe einfach hier nur eine andere Thematik statt ein Fall des Monats, die ich dann anschließen würde. Würdest du dein Paper des Monats erzählen? Ich bin dran jetzt? Nee,
ne? Ich berichte gerne von meinem Paper des Monats noch. Da geht es um das Thema Wohlbefinden. Ist gerade in Nature Medicine im September diesen Jahres publiziert worden und gesundes Altern. Und spannend fand ich daran, das ist eine groß angelegte Studie, Langzeitstudie, bis zu 8 Jahren wurden Probanden in 16 Ländern untersucht, Europa, England, USA, China, Japan. Und man hat sich angesehen, welchen Einfluss hat es eigentlich auf das persönliche Wohlbefinden, die Lebenszufriedenheit, auch die Gesundheit, wenn man ein Hobby hat. Und man kannte schon aus verschiedenen Einzelstudien, wo man spezifische Hobbys angesehen hat, dass es einen positiven Effekt hat. Aber da hat man einfach mal global geguckt über verschiedene Länder, unabhängig von ethnischen Faktoren, unabhängig von sozialen Faktoren. Welchen Einfluss hat ein Hobby auf diese psychische und auch physische Gesundheit? Und man hat festgestellt, einen erheblichen, denn Menschen, die einem Hobby nachgehen, die fühlen sich gesünder und haben insbesondere eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit, sodass der Appell der Autoren ist, dass sie sagen, eigentlich muss es im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, ist es dringend geboten, dass man Menschen tatsächlich dazu anrichten, einem Hobby nachzugehen. Die waren über 65 Jahre alt, also häufig schon im Rentenalter. Mhm. Und dass man sozusagen eine Beschäftigung hat und das ist tatsächlich gesund erhalten.
Mhm. Was waren das für Hobbys, die meisten? Wir hatten uns ja nicht gut abgestellt. Also ich habe jetzt das Paper nicht
näher. Die sind nicht näher spezifiziert. Ah. Also allgemein war die Frage nach einem Hobby, das ist ein bisschen die Kritik in Teilen auch, oder das benennen die Autoren selber, dass das groß angelegte Populationsstudien waren, wo man bei einigen Studien spezifische Hobbys abgefragt hat, also die Möglichkeiten der Benennung eingegrenzt hat. Anderes waren offene Fragen, wo man eben ein Hobby angeben konnte, was man persönlich nachging. Also das ist nicht genau eingegrenzt. Es ging einfach darum, dass man sozusagen eine regelmäßige Beschäftigung hat im Sinne eines Hobbys und dem nachgeht. Und es konnten unterschiedliche Hobbys sein, sportliche Aktivitäten, aber auch andere Formen der Beschäftigung.
Könnte ja auch, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, wie wir, könnte man ja auch sagen, wenn man stressfrei sich weiter beruflich betätigt und später in die Rente geht, könnte das ja auch zu gesundem beitragen, oder? Also geht es ja im Grunde nur darum, dass man aktiv ist auf irgendeine Art und Weise, die nicht mit dem, nicht an den Existenzerhalt direkt gekoppelt ist und wahrscheinlich stressfrei ist und selbstbestimmt, oder? Das kann ja auch eine berufliche Tätigkeit sein, wenn man das, wenn man es nicht zum Lebenserhalt unbedingt noch braucht, oder?
Man kann es jetzt auch als Drohung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, dass wir noch 40 Jahre lang einen Podcast aufnehmen und das als unser Hobby deklarieren. Und wir werden glücklich sein und die anderen hoffentlich dann auch.
Ja, also ich wollte nur sagen, ich glaube, das kann ja jeder wahrscheinlich selber für sich bestimmen, was er sozusagen als Hobby empfindet oder definiert. Also vielleicht, das wäre so meine Schlussfolgerung aus der Studie. Wenn das nicht klar abgefragt ist, geht es ja darum, dass man ab einem gewissen Alter einfach noch aktiv sein sollte, aber wahrscheinlich selbstbestimmt aktiv. Das unterscheidet ja vielleicht ein Hobby von vielen beruflichen Tätigkeiten. Ne?
Oder? Ja. Ja. Hast du ein Hobby, Lars?
Klingt jetzt wirklich blöd, aber mein Beruf ist mein Hobby, ist mein Haupthobby. Und solche Sachen, wie wir hier machen, sich so ein bisschen außerhalb der täglichen Medizin so ein bisschen in andere Gedanken zu bewegen, ein bisschen mit Philosophie zu beschäftigen und solche Dinge, das ist schon auch mein Hobby. Aber sonst, ja, mal ein bisschen sich versuchen, sportlich zu betätigen oder zu musizieren oder sowas, nehme ich mir immer vor. Aber ganz ehrlich, ein richtig konsequent, regelmäßig durchgeführtes Hobby habe ich ehrlich gesagt nicht. Du schon, ne?
Richtig konsequent auch nicht. Die Zeit ist immer so limitiert. Ich würde deiner Antwort zustimmen. Ich glaube, im Moment haben wir tatsächlich beruflich viel zu tun, aber wir haben solche schönen Sachen wie heute und das nennen wir dann Hobby.
Ich empfinde das jetzt nicht als berufliche Last, sagen wir mal so. Ne?
Nein.
Ja, und das ist ja eine, jetzt kommt wieder, das ist irgendwie eine, wie sagt man, ja, eine Luxussituation, dass man das hat, aber das fand ich immer wichtig, wenn man, das kann sich natürlich nicht jeder so aussuchen, aber als es um die Berufswahl ging und als man aus der Schule rausging, war mir schon wichtig, dass man was macht, was irgendwie eine Sinnstiftung für einen selbst ist, womit man aber auch gut seinen Lebensunterhalt verdienen kann, aber für mich ist da so eine klare Trennung zwischen Beruf und Hobby ehrlich gesagt nicht so da. Und das ist eigentlich ein großer Glücksfall. Manchmal kann es auch belastend sein, wenn man einfach das Ende nicht findet. Das habe ich ja eher so als Problem. Aber ich finde das toll. Deswegen war das auch mein Kommentar.
Ich weiß, dass ich durfte dich ja schon als Arzt im Praktikum mit großem Engagement kennenlernen und dass du da wirklich eine Begeisterung spürst. Das hast du immer versprüht. Bis heute. Das behalt dir bei. Ja. Jetzt nenn du mir aber deine Paper des Monats.
Ich wollte erstmal nicht ein Paper des Monats, sondern einfach so eine Stellungnahme machen zum Thema oder berichten von einer kanadischen Ärztevereinigung, die sich da zu berufen gefühlt hat, auf Risiken des, und das Ärzteblatt hat es auch aufgenommen, auf Risiken des Lachgas-Inhalierens hinzuweisen. Und wir haben das in den Medien auch viel gesehen und ich habe es ehrlich gesagt auch schon auf den Straßen gesehen, in Köln, Düsseldorf, dass Jugendliche mit so aufgeblasenen Luftballons durch die Gegend laufen und sich tatsächlich vermehrt an den Kiosken diese Kartuschen kaufen, wo Lachgas drin ist, und das inhalieren und das als Freizeitdroge konsumieren. Und Lachgas ist ja ein Medikament, was ja in der Medizin eingesetzt wird. Man kennt das seit den 1770er Jahren, wenn diese Angabe stimmt, wo ein Pfarrer das entdeckt hat. Das war interessant, dass das ein Pfarrer entdeckt hat. Und dass es in der britischen Oberschicht schon damals Laughing Gas Partys gab und danach ist es auch benannt. Und dann hat es sozusagen, wurde es weiterverwendet als Anästhesie, als Kurznarkose zum Inhalieren bei Zahnärzten. Da wird es ja heute immer noch eingesetzt. Und das Problem ist, wenn man das inhaliert, hat man einen kurzen euphorischen Zustand, kann auch ins Koma fallen, wenn man es übertreibt, weil der Sauerstoff aus den Lungen vertrieben wird. Aber das ist wohl gar nicht das Problem, was aktuell auftaucht, dass die Leute irgendwie sich sozusagen ins Koma atmen, sondern das Problem ist, wenn man das wiederholt und häufiger macht, wirkt dieses in den Vitamin-B12-Stoffwechsel ein und es führt zu einem funktionellen Vitamin-B12-Mangel. Funktionell heißt in der Medizin beim B12-Mangel, dass der Vitamin-B12-Wert im Blut noch normal sein kann. Das ist auch bei bis zu 50% der Menschen, die sogar dann neurologische Ausfallerscheinungen haben, noch der Fall. Und man muss andere Metaboliten bestimmen, Homocystein und Methylmalonsäure unter anderem, die dann erhöht sein können. Und ich will das jetzt nicht im Einzelfall aufdröseln, aber es ist eben bekannt, dass das zu Vitamin-B12-Mangel führen kann und dieser dann zu einer Rückenmarkschädigung, Myelopathie, zu einer peripheren Neuropathie und in manchen Fällen auch zu Enzephalopathie, also Hirnschädigung, führt. Das eine, das erste Rückenmarkschädigung kann zu Taubheitsgefühl, Muskelschwächen, Störung der Kontinenz, richtigen Lähmungen führen. Und das kann bei einer Neuropathie auch der Fall sein, Gangstörungen. Und bei der Enzephalopathie kann es auch zu psychiatrischen Veränderungen, Wahnvorstellungen, sowas kommen. Das blutbildende System kann beeinflusst werden. Und das ist offensichtlich, gibt es Warnhinweise in den Publikationshäufigkeiten von diesen Dingen und in verschiedenen Datenbanken, dass man davon ausgeht, dass dieser Missbrauch deutlich zunimmt. Und dachte ich, das ist vielleicht auch eine Aufgabe von uns, das nochmal zu erklären. Also einmal Lachgas einatmen beim Zahnarzt ist kein Problem unter kontrollierten Bedingungen. Wenn man sich da nicht mit ins Koma atmet, ist es vielleicht auch kein Problem einmal, aber wenn man das wieder gehäuft macht, dann kann man eben das Rückenmark unter Umständen sogar irreversibler und unrückführbar schädigen. Und das, finde ich, kann man mal erwähnen in dem Podcast. Machst du so manchmal
diese Sahne? Ich habe eine Reportage darüber gehört im Radio und da ging es auch darum, dass da war das auch Thema, dass offenbar ja auch das so ein Gag auf TikTok oder sowas ist, dass Jugendliche das filmen, sich gegenseitig so ins Koma inhalieren und dann irgendwie das dann entsprechend aufzeichnen. Also witzig.
Das war aber unabhängig von Lachgas, ne?
Ja. Nee, mit Lachgas. Mhm.
Ja. Na gut, das kann natürlich, klar, akut kann das natürlich auch bis zum Tod führen. Das soll man natürlich auch nicht machen. Aber das häufige Problem ist.
Bitte? Und dass dieser Ohnmachtsanfall sozusagen da entsprechend dann aufgezeichnet wird, dass ihr Videos von machen. Ja. Also ich glaube, ein wichtiger Hinweis von dir, Lars, man sollte das nicht als Spaß anwenden. Ist nicht klug, oder? Nicht ratsam. Nee,
und wenn man es hat, dann zum Neurologen gehen oder zum Hausarzt, einen Kernspinnen des Rückenmarks machen, hochdosiert Vitamin B12 substituieren, überspritzen muss man das machen. Wenn man dann früh genug gegensteuert, haben viele Menschen auch noch eine gute Besserung. Die meisten können dann noch eine Besserung erreichen, wenn man das schnell macht. Aber wenn das natürlich chronifiziert, das Rückenmark sich wirklich schwer geschädigt ist, kann das halt auch zu bleibenden Schädigungen kommen. Ne? Querschnittlähmung und solche Dinge können dann natürlich auch entstehen. Ne?
Aber du appellierst ja so dafür, das gar nicht erst auszuprobieren.
Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, das ist in Niederlande mittlerweile verboten. Ja, das auch dazu zur Drogenpolitik der Niederlande. Also manche Länder reagieren da ganz hart. Und hier ist es einfach, kann man in jedem Kiosk diese Kartuschen kaufen und sagen, ich möchte Sahne aufschäumen. Und das kann sich jeder einfach frei holen und in irgendwelche Ballons pusten, ne? Und dann einatmen. Ja, also das zu unserer Aufklärung. Bitte kein Lachgas einatmen. Und warum das gefährlich ist, haben wir, glaube ich, hoffe ich, habe ich halbwegs okay erklärt. So, nächstes Thema. Bin ich jetzt immer noch dran? In meinem Fall, ja, ne?
Ja.
Meine Publikation. Das war jetzt mehr so ein Statement. Dann will ich kurz zwei kleine Publikationen äußern, weil die inhaltlich ein bisschen zusammenhängen. Es geht um Hirnblutungen. Und zwar das Risiko, eine Hirnblutung zu bekommen, wenn man Aspirin einnimmt. Man sagt ja sozusagen, boah, ich nehme mir da eine Aspirin, ist gut für meine Hirndurchblutung. Das geben wir auch bei Leuten, die einen Schlaganfall hatten oder einen Herzinfarkt hatten. Dann gibt man das ja lebenslang, um die Thrombozyten am Klumpen zu hindern. Und die Frage ist ja immer, ja, wenn das so gesund ist, warum macht man es nicht ins Trinkwasser? Ne? Oder in Salz, wie mit Jod. Ne? Und das wurde untersucht in einer Studie, die in JAMA Network Open publiziert wurde in den USA. Und da hat man Placebo kontrolliert, Menschen, älteren Erwachsenen, die eben nicht kardiovaskulär vorerkrankt waren, in Australien, in den USA, Aspirin gegeben, und zwar wirklich die niedrige Dosis, AS-100 oder Placebo, und hat das über mittel 4,5 Jahre nachbeobachtet und hat dann geguckt, wie viele haben die Leute Schlaganfälle bekommen oder Hirnblutung. Und wenn man alle Hirnblutungen, die auftritt, zusammennimmt, also nicht nur die, die ins Gehirn direkt bluten, sondern auch an die Hirnhäute, also subdural, epidural, epidural natürlich nicht, aber subdural Hämatome und intrazerebral Hämatome und subarachnoidalblutungen, wenn man die alle zusammennimmt, dann ist es so, dass das Blutungsrisiko zunimmt unter Aspirin, aber das Schlaganfallrisiko nicht abnimmt gegen die Placebo-Kontrolle, sodass man daraus eigentlich schlussfolgern kann, was wir auch so empfehlen, also einfach mal so Aspirin nehmen, wenn man keinen Anlass hat, um zu denken, dass man seinem Gehirn da was Gutes mit tut und Schlaganfälle verhindert, ist nicht der Fall. Finde ich wichtig.
Ich finde auch, wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, muss man sagen, genauso mit einem Lachgas, aber wir hatten es auch schon mit anderen Substanzen, dass man Dinge nicht einfach konsumieren sollte, die tatsächlich Medikamente sind oder andere Substanzen, die, die tatsächlich eine körperliche Beeinflussung haben, sondern dass man das tatsächlich eben auch ärztlich verschrieben machen sollte und mit einer gewissen Rationale, und einfach Aspirin nehmen, macht keinen Sinn. Ja. Zumindest nicht als Dauerzustand, außer es ist wirklich indiziert, wenn man eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, wie du es gerade beschrieben hast, dann macht das natürlich Sinn. Oder zur Schlaganfallprophylaxe, also zur Vorbeugung bei bestimmten Risikokonstellationen, aber ansonsten spricht es sehr dagegen, das einzunehmen.
Ja.
Eher gefährdend, muss man sagen.
In diesem Fall eher gefährdend. Und ja, das ist, weil man sieht ja immer mal wieder Patienten, die vom Hausarzt, jetzt nicht die bösen Hausärzte, aber man hat schon mal Patienten, wo man sagt, warum nehmen Sie eigentlich Aspirin? Ja, hat mein Arzt gesagt, soll ich nehmen. Manchmal ist es so, dass die Patienten nicht genau genug informiert sind, warum das so ist, aber manchmal ist es auch so, dass jemand irgendwie nur diffuse Symptome hat, aber ohne klare Diagnose, und das dann ihr einfach weiterfuttern. Und das ist aber ganz klar, dass man es nicht machen soll. Ne? Ja, darf ich noch ganz kurz ein anderes Paper machen? Da ging es auch um Hirnblutung. Und zwar gibt es ja so eine gewisse Art von Blutungen. Das ist die Amyloid-Angiopathie. Das ist also eine Gefäßwandveränderung durch Amyloid-Ablagerungen. Das sind die gleichen Proteine, die auch bei Alzheimer eine Rolle spielen. Und dies kann sich sozusagen auch in Gefäßwänden abspielen, sozusagen wie, man kann sagen, Gefäß-Alzheimer. Und das ist mit einer gewissen familiären Häufung verbunden. Und jede fünfte Hirnblutung hängt mit dieser Amyloid-Angiopathie zusammen. Und es gibt verschiedene Hypothesen, dass diese Amyloide sich so wie Prionen verhalten, also ansteckende Proteine. Und jetzt gibt es eine Erhebung, Kohortenstudien bei Blutspendern, wo man festgestellt hat, dass wenn Leute Blut gespendet bekommen von Leuten, die Hirnblutung hatten, und zwar wiederholte Hirnblutung hatten, haben die, die das Blut bekommen haben, auch ein erhöhtes Risiko, und zwar also fast verdoppeltes Risiko, an vermehrten Hirnblutungen zu leiden. Also wenn man nicht eine Amyloid-Angiopathie hat, hat man eigentlich nicht häufiger als einmal im Leben eine Hirnblutung. Und daraus wird jetzt geschlussfolgert, dass das irgendwie ein Übertragungsprozess übers Blut sein kann. Und dazu passen eben auch Tiermodelle, die zeigen, dass wenn man Beta-Amyloide in Bauchhöhle oder Venen injiziert, dass dann auch das im Gehirn zu finden sein kann. Du hattest ja mal, habe ich extra nachgeguckt, in Folge 7 nochmal berichtet, dass das nicht dass Alzheimer nicht ansteckend ist. Ne? Da hat sie mal von einem Tierexperiment berichtet, wo man das injiziert hatte in die Haut, glaube ich. Und da hatten wir gefunden, wurde eben gesagt, kommt nicht im Gehirn an. Aber wenn man es eben in den Blutkreislauf bringt, kann es eben vielleicht doch im Gehirn ankommen. Und in diesem Fall, wenn in Blutprodukten irgendwelche solche Proteine drin sind, die dieses Blutungsrisiko erhöhen, wäre das natürlich eine krasse Sache. Also es ist sicherlich noch nicht abschließend geklärt. Aber das ist, glaube ich, auch in dem Editorial diskutiert worden. Und da wurde gesagt, bei 10 Millionen Bluttransfusionen im Jahr in den USA wäre das ein erhebliches Problem für die öffentliche Gesundheit, wenn sich das bewahrheiten würde, dass man darüber ein ansteckendes Risiko für Hirnblutungen übertragen könnte.
Das aber es scheint noch im Diskussionsprozess zu sein. Und auch das zeigt wieder, also Bluttransfusionen nur, wenn es wirklich indiziert ist. Also irgendwie, es gibt ja auch durchaus Leute, die propagieren, das hilft irgendwie als Auffrischung oder Aktivierung oder sowas. Also das macht keinen Sinn.
Das finde ich natürlich, das wäre dann bei Eigenblut, kann man das vielleicht machen. Aber das finde ich auch ethisch bei den Mangel an Blutkonserven. Das ist noch ein anderer Aspekt, dann an das dafür als Lifestyle zu machen.
Genau, aber ich glaube, das muss natürlich auch sagen, wenn man Blutprodukte gibt, dann ist es natürlich eine medizinische Notwendigkeit und dann ja häufig auch eine lebensbedrohliche Notwendigkeit. Also das sollte einen nicht abschrecken, Blutprodukte.
Nein, das soll ich will auch jetzt damit keine Angst verbreiten. Wir wollen ja einfach nur Fakten oder Findings berichten. Das waren jetzt einfach zwei Spenderdatenbanken, bei denen das beides gefunden wurde, einmal in Dänemark und einmal in Schweden, glaube ich. Und es gibt eben tierexperimentell auch einen Grund anzunehmen, warum da was dran sein könnte. Mehr kann man da jetzt erstmal nicht raus sagen. Ja. Aber das passte, finde ich, ganz gut zum Hirnblutungsthema mit Aspirin. Also Transfusionen sind lebensrettend, aber wir werden die Wissenschaft weiter beobachten, ob man da ein bisschen genauer das im Blick haben sollte. Und Aspirin ist auch lebensrettend, wenn man einen Grund hat, es zu nehmen. Und eine Narkose kann auch sehr hilfreich sein mit Lachgas, aber man sollte es nicht in der Freizeit verwenden. Das ist die Schlussfolgerung meiner Recherche für diesen Monat, Martin.
Eine schöne Zusammenfassung deiner drei wunderbaren Publikationen. Hast du wieder einen Buchtipp für uns?
Nee. Oh, hätte ich das machen sollen?
Jetzt habe ich da. Ich dachte. Kein Buchtipp. Hast du am Sonntag den Tatort gesehen?
Nee. Also, da wurde ja so, ich hab gesehen, dass die Bild-Zeitung vor ihm gewarnt hat und geschrieben hat, Note ungenügend. Und nee, habe ich nicht. Ich habe mal gesehen, worum es da ungefähr ging und das war mir dann ein bisschen zu. Ja, erzähl mal, hast du ihn gesehen?
Wirklich zufällig irgendwie den Fernseher angemacht und,
Ich komme auch immer zufällig bei McDonald's vorbei.
Ja, ich habe tatsächlich was gegessen, im Fernsehen geguckt. Es ergab sich so und eigentlich muss man den als interessierter Neurolei und Neurowissenschaftler sehen. Das geht ja, dieser Film ist ja, heißt ja Moreau und das Paradies und er leidet ja, dieser Hauptkommissar, so an Depressionen und das ist auch so eingangs dieses Films. Und letztendlich geht es darum, dass diese Verbrecher da, die dann auch den Todesfall herbeiführen, Hirnstimulationen machen von außen, um Glücksgefühle bei Menschen, in diesem Fall sind es Banker, die dann dargestellt werden, um sie in ihrer Lebenskonditionierung zu erfrischen, über mehrere Tage dann in bestimmten Wissen oder Probesettings sozusagen dann diese Hirnstimulation erfahren und dann tatsächlich Glücksgefühle erleben und er gerät auch in diese Fänge und wird dann über mehrere Tage in mehreren Abfolgen hirnstimuliert sozusagen von außen und in einer bestimmten Region, die benennen die auch die Nucleus Accumbens, also was wir als Belohnungssystem auch kennen. Und das ist ganz spannend. Der erlebt dann verschiedene Sequenzen in seinem Leben und Fantasien und ist dann wirklich am Ende dieser Serie, also die Täter können eigentlich flüchten und er liegt dann wieder bei seinem Therapeuten und kommt aber zu einer Erkenntnis, nämlich, dass dieser Glücksrausch ihn gar nicht aus seiner Depression hilft, sondern er sagt, man muss auch Leid kennen, um das Glück wirklich zu schätzen. Und dann beendet sein Analytiker das Gespräch und sagt, unsere Sitzungen sind beendet, sie haben letztendlich zur Erkenntnis gefunden. Finde ich aber ganz spannend, dass sie dieses Thema Hirnstimulation in diesem Fall von außen und dem Induzieren, also dem Hervorrufen von Glücksgefühlen oder Linderung von Depressionen zumindest in diesem Setting anschneiden, was sicherlich alles etwas übertrieben dargestellt ist. Und dieses Thema haben wir ja auch manchmal aufgegriffen hier schon.
Ja, wir haben ja verschiedene Formen oder wir beide kommen ja auch aus der Szene sozusagen der tiefen Hirnstimulation, wo man Elektroden ins Gehirn implantiert, aber auch wir machen ja auch nicht invasive Hirnstimulation hier und primär bei neurologischen Erkrankungen, aber wir wissen ja auch beide, dass das bei psychiatrischen Erkrankungen, bei Depressivität, die Magnetstimulation zum Beispiel ja auch zu oder CE-zertifiziert ist und der Nucleus Accumbens, diese Region im Hirn spielt da auch mal eine große Rolle, auch bei der tiefen Hirnstimulation, dass man da auch invasiv behandelt, ne? Das ist sicherlich tatsächlich auch ein reales Thema, auf jeden Fall.
Ja. Absolut. Also diese Region, das Belohnungssystem ist, kann man stimulieren, aber nicht in dieser Form, wie in diesem Film dargestellt. Und in der Psychiatrie wird es ja auch verwandt. Also diese Elektrokonvulsionstherapien, dass man tatsächlich Menschen in Narkose legt und dann Strom von außen anlegt, da einen entsprechenden Reiz zu setzen, wird ja tatsächlich verwandt. Und das lässt mich übrigens auf eine Folge von dir nochmal projizieren. Du hast nämlich gesagt, wir sind im dopaminären Zeitalter, du erinnerst dich.
Ja.
Und letztendlich ist es ja auch dadurch hervorrufen, dass man denkt, diese dopaminären Projektionen, also die Stimulation in dieser Region, wird dadurch verstärkt und das löst wirklich Glücksgefühle dann aus. Also man kann das tatsächlich künstlich erzeugen.
Ja, also insofern, der Tatort hat ein Kerngebiet im Gehirn, was für die dopaminerge Ausschüttung oder Verarbeitung mit wesentlich ist, korrekt benannt, das kann man sagen, und auch korrekt aufgegriffen, dass es auch Hirnstimulationen von außen gibt, die das versuchen zu beeinflussen. Und nicht nur diesen Kern, auch andere Netzwerke oder wie du sagst, die Elektrokrampftherapie, da geht es ja noch um eine andere Geschichte, das ist ja mehr so ein allgemeiner Reset der Hirnaktivität, aber die Magnetstimulation ist schon gezielter, stimmt auch nicht direkt in Accumbens, sondern mehr so dorsolateralen präfrontalen Kortex für die Fachleute unter uns. Aber je genauer das Verfahren ist, je genauer man im Millimeterbereich stimulieren kann, eben mit invasiven Elektroden, desto näher kann man sich auch zum Beispiel an den Accumbens ranwagen. Ne? So kann man es vielleicht sagen, oder?
So kann man es sagen. Ja. Also ich fand es ganz interessant anzusehen und es war sicherlich alles etwas überspitzt. Aber am Ende bleibt ja die Botschaft meines Papers, denn ein glückliches Leben bekommt derjenige, der ein Hobby hat.
Oder sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und hier schön, wie wir jetzt um 7:45 abends im Büro sitzen kann und über diese tollen Dinge mit einem netten Freund und Kollegen philosophieren darf. Das ist doch toll.
Ist toll.
Wir brauchen gar keine, ich habe hier zwar im Nachbarzimmer sozusagen die Stimulationsgeräte stehen und sind gerade in diesem Sekunde nicht in Gebrauch, ich könnte mich da auch drunter setzen, aber das ist doch viel schöner.
Viel, viel schöner.
Einen hobbyartigen Beruf oder ein tolles Hobby.
Und nun sage ich dir beglückt adieu.
Adieu, Martin, und allen Zuhörern. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.